Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Arbeitssache. Die Datenschützer diskutieren auf ihrer Herbsttagung über den Beschäftigtendatenschutz. Fehleinschätzung. Wenn der Datenschutz als Digitalisierungsbremse vorgeschoben wird. Orbitalnetz. Satelliten-Megakonstellationen verändern die weltweite Internetlandschaft. Und das digitale Logbuch. Patentonkel.
Es sollte eben nicht so sein, dass wir zum vollüberwachten Arbeitnehmer kommen.
Ja, so warnte Thomas Spähing, der Vorstandsvorsitzende des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands, am Mittwoch dieser Woche seine Kolleginnen und Kollegen zur Eröffnung der Herbsttagung der Datenschützer in München. Der Beschäftigtendatenschutz war eines der beherrschenden Themen dieser Jahrestagung und dem werden wir uns gleich auch noch intensiver widmen. Aber worüber haben die Datenschützer sonst noch debattiert, Peter Welchering?
Das war natürlich zunächst mal die Themen, die mit dem Beschäftigtendatenschutz direkt zusammenhängen, also der Umgang mit Impfdaten und generell Gesundheitsdaten. Das dann bezog sich in der Diskussion nicht nur auf die Beschäftigten, das war zu Anfang der Fall, das weitete sich dann aber aus. Es ging darum, wie handhaben wir das generell in dieser Pandemiezeit. Was die Europäische Datenschutzgrundverordnung bisher bewirkt hat, darüber wurde auch intensiv diskutiert. Dann ging es um Datenschutz bei Anwendungen künstlicher Intelligenz. Das hat sich als ausgesprochen komplexes Thema erwiesen. Ja, und über Facebook sowie andere Social-Media-Anbieter und deren durchaus problematisches Verhältnis zum Datenschutz wurde auch diskutiert. Erfreulich dabei war zu hören, dass die Bereitschaft von Landesregierungen beispielsweise wächst, sich hier mit alternativen Angeboten wie dem Fediversum, also Mastodon als Mikroblogging-Dienst, entsprechende Makroblogging-Dienste, Peertube und Ähnliches auch mal zu beschäftigen. Und natürlich durchzog diese Herbstkonferenz der immer wieder von politischer Seite erhobene Vorwurf, Datenschutz würde allzu oft notwendige Maßnahmen, wie etwa in der Pandemiebekämpfung, bei der Modernisierung der Verwaltung und Ähnlichem ausbremsen. Mit dieser Argumentation soll eben verdeckt werden, dass Deutschland im digitalen Wettbewerb während der vergangenen Jahrzehnte ziemlich langsam war, sich da kaum bewegt hat. Also Datenschutz als Alibi-Argument ist auch bei der Suche nach Schuldigen, warum es mit der Digitalisierung nicht so recht klappt, offenbar sehr beliebt.
Und darauf hat auch der baden-württembergische Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink in seiner Keynote zur Eröffnung der Tagung hingewiesen.
Damit wird das Bild, das vom Datenschutz auch öffentlich gezeichnet wird, immer einseitiger und gerät genau in das Fahrwasser, in das die Gegner des Datenschutzes uns schon lange schicken wollen. Also Datenschutz als Digitalisierungsbremse, Datenschutz als bürokratischer, unsinniger Aufwand, Datenschutz als Gängelei von irgendwelchen Menschen from outer space, die jetzt hier eingefallen sind und andere Menschen an alltäglichen Lebensweisen hindern.
Auch die Datenschützerinnen und Datenschützer räumen ein, dass es in der Pandemiebekämpfung Pannen und Fehler gab. Aber die wurden nicht durch Datenschutzbestimmungen oder die Datenschutzbeauftragten selbst verursacht. Meist waren es fehlerhafte oder unzureichend durchdachte Verwaltungsvorgänge, die oft nur teilweise digitalisiert wurden. Und für diese Verwaltungsvorgänge gilt genauso, was in der Wirtschaftsinformatik für Geschäftsprozesse gilt. Ein falsch angelegter Geschäftsprozess wird durch Digitalisierung eben zu einem falsch angelegten digitalen Geschäftsprozess. Dafür boten die Verwaltungsvorgänge in der Pandemie reichlich Anschauungsmaterial. Aber die Schuld dafür wurde dann von einigen Politikerinnen und Politikern eben nicht in den schlechten Digitalisierungskonzepten gesucht, sondern zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung. Das aber habe sie nicht verdient, meinte etwa Professor Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, auch wenn die Datenschutzgrundverordnung nicht ohne Unzulänglichkeiten sei.
Die DSGVO hat viel bewegt. Die Begrenzung der Macht der dominierenden US-Technologiekonzerne gehört nicht dazu. Während der Corona-Pandemie ist die Macht dieser US-Riesen weiter gestiegen. Die DSGVO sollte eigentlich einen Werkzeugkasten für die Aufsichtsbehörden liefern, um datenschutzrechtliche Selbstbestimmungsrechte der Menschen und damit auch unser Demokratieverständnis vor dieser Macht zu schützen. Und man kann nicht die Erfolge der DSGVO loben, ohne hier die Vollzugsdefizite anzusprechen.
Diese Vollzugsdefizite müssen beseitigt werden und es müssen zusätzliche gesetzliche Regelungen her. Schließlich habe sich gerade in der Pandemie gezeigt, dass große Unsicherheit herrscht. Arbeitsrechtsprofessor Peter Wedde von der Frankfurt University of Applied Science nennt einen Anwendungsfall.
Man braucht eine gesetzliche Regelung, die würde Klarheit schaffen für Beschäftigte. Gerade jetzt auch Corona hat es gezeigt, darf man Fieber messen am Werkstor, ja oder nein? Welche Schutzmaßnahmen müssen da sein?
Über ein entsprechendes Beschäftigten-Datenschutzgesetz wird seit dem Jahr 2001 debattiert. Natürlich auch im Deutschen Bundestag. Verabschiedet wurde es aber nie. Deshalb setzt Arbeitsrechtler Wedde auf das frisch gewählte Parlament.
Egal wie Koalition ausgeht, hoffe ich, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, wir schaffen ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz in dieser Legislatur.
Roland Wolf, Abteilungsleiter Arbeitsrecht bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat auf dieses Thema allerdings einen anderen Blick.
Wir sind nicht ganz unglücklich, dass es auch in dieser Legislaturperiode kein Beschäftigten-Datenschutzgesetz, kein eigenständiges gegeben hat. Das hat verschiedene Gründe. Erstens haben wir ja Vorschriften. Es ist ja nicht so, dass wir vorschriftenlos uns durch die Welt bewegen. Wir haben Normen, die unserer Auffassung nach allen Voraussetzungen, wie wir sie auf europäischer Ebene haben, genügen, auch künftig genügen werden. Und vor dem Hintergrund sehen wir tatsächlich keinen Regelungsbedarf.
Die Arbeitgeberverbände wollen den Beschäftigtendatenschutz lieber durch Betriebsvereinbarungen oder durch Tarifverträge regeln. Doch die von gewerkschaftsnahen Arbeitsrechtsexpertinnen und Experten geforderten Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz, um die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Datenschutz dann auch entsprechend zu verankern, sehen die Arbeitgeberverbände eher skeptisch.
Ein Thema, das derzeit neben dem Zugriff von Arbeitgebern auf Gesundheitsdaten gerade wieder aufpoppt, sind die unterschiedlichen KI-Softwarepakete, die bei der Personalauswahl und Bewertung zunehmend großes Interesse finden. Wie haben das die Datenschützer bewertet, Peter?
Da haben sie die technische Diskussion mit der datenschutzrechtlichen zusammenbringen wollen. Denn diese beiden Diskussionsstränge, die hatten sich ja so ein bisschen entkoppelt. Aber Aspekte des Datenschutzes können natürlich nur dann sauber eingeordnet werden, wenn die technische Grundlage klar ist. Also wenn man weiß, wie eine bestimmte KI-Software arbeitet, welche Algorithmen dahinter stecken und welche Trainingsdaten verwendet werden. All diese Dinge müssen auf den Tisch. Und dann, erst dann, so betonte Arbeitsrechtlerin Nina Dirks, können eben auch datenschutzrechtliche Kriterien abgeprüft werden.
Da wird ja oft in der öffentlichen Diskussion vermutet, dass mit Datenschutzargumenten der Einsatz solcher KI-Werkzeuge verhindert werden soll.
Ja, die Diskussion war auch bei den Teilnehmern der Herbstkonferenz nur allzu bekannt. Das Problem liegt aber ganz woanders. Darauf hat Professor Uwe Canning von der Hochschule Osnabrück nämlich hingewiesen. Der hat sich solche KI-Tools, genannt People Analytics Software, genauer angeschaut und ein vernichtendes Urteil gefällt. Wenn man statistisch nämlich ganz genau drauf schaue, erbrechen diese Tools in ihrer großen Mehrheit überhaupt keine signifikanten Zusammenhänge. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Personaler mit 30 Jahren Berufserfahrung aus dem Bauchgefühl eine richtige Personalentscheidung trifft, die ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die eingesetzte KI-Software die Entscheidung verbessert. In viel zu vielen Fällen haben sich die Entwickler und Hersteller nämlich gar nicht richtig um die statistischen Grundlagen ihrer Tools gekümmert. Oder die Trainingsdaten, die hatten einen so dicken Bias, dass die Entscheidungen der KI-Software falsch waren. Amazon als Beispiel wurde da auf der Konferenz immer wieder zitiert.
Und was war da los bei Amazon?
Die haben eine KI-gestützte Vorauswahl von Mitarbeitern für Führungspositionen getroffen. Datengrundlage waren die Auswahlentscheidungen, bei denen sich Führungskräfte sehr gut bewährt haben. Nach einem halben Jahr fiel den Amazon-Personalern dann auf, dass die KI-Software keine Frauen für Führungspositionen vorschlug. Da wurden sie stutzig, aber sie mussten lange suchen, bis sie endlich den Fehler fanden, weil die Berechnungsformel für die Auswahl so kompliziert war. Ja, und dann stellte sich eben raus, Amazon hatte nur ganz wenige weibliche Führungskräfte. Und diejenigen, die sie hatten, die waren aus Zufall eben nicht die Top-Performer. Und daraus machte der Algorithmus dann einen Punktabzug in der Berechnungsformel. Weibliches Geschlecht ergibt Punktabzug. So wurden Frauen systematisch ausgefiltert von der Software. Und das lag am zugrunde liegenden Datensatz. Also Augen auf bei der Berufswahl muss auch heißen, Augen auf bei der Auswahl des Datensatzes für Entscheidungssoftware.
Über die Herbsttagung der Datenschutzbeauftragten berichtete Peter Welchering. Dankeschön.
Programmtipp.
Wir haben jetzt lange gewarnt und es ist nichts passiert und deswegen ist jetzt die Herausforderung ja viermal so groß, als sie noch damals war. Und das ist, was mich frustriert.
Man sieht also eine gewisse menschgemachte Erwärmung auch in den Daten. Und das reicht eigentlich aus, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen.
Weltklimafrust. Wie die Klimaforschung an der Politik verzweifelt.
Ich kann nur empfehlen, dass wir möglichst schnell zu Potte kommen. Wenn wir die Treibhausgasemissionen auf einem noch relativ niedrigen Niveau stoppen wollen, dann müssen wirklich alle innerhalb des nächsten Jahrzehnts etwas tun.
Wissenschaft im Brennpunkt. Morgen 16.30 Uhr.
Für die Internetlosen in den sogenannten weißen Flecken Deutschlands ist es zwar die teure, aber oft auch allerletzte Alternative. Wenn weder Festnetz noch Mobilfunk eine vernünftige Netzanbindung bieten, dann hilft meist nur noch Satelliteninternet. Das ist die europäische Perspektive. In Afrika dagegen ist Internet per Satellit die große Chance überhaupt für den Breitbandzugang. Zahlreiche Unternehmen, das bekannteste ist sicherlich Starlink von Tesla-Gründer Elon Musk, sind zurzeit dabei, satellitengestützte Internetstrukturen im Orbit aufzuziehen. Das Potenzial dieser Netze mit sehr vielen erdnahen Satelliten ist sehr groß und geht über die bloße Internetversorgung weit hinaus. Deshalb hat sich ein Team der Universität der Bundeswehr mit solchen Satelliten-Megakonstellationen näher beschäftigt und eine Trendanalyse dazu vorgelegt. Den Leiter des Institutes für Satellitenkommunikation, Andreas Knop, habe ich gefragt, welche Rolle diese Megakonstellationen eigentlich spielen.
Wir glauben in Zukunft eine ganz, ganz bedeutende. Also Megakonstellationen sind eigentlich ein ganz neues Konzept, Kommunikationsnetze aufzubauen, denn sie erlauben eine weltweite Abdeckung mit einem einzelnen, in sich geschlossenen Netzwerk. Also einem Netzwerk, das beispielsweise von einer Nation oder auch von einem einzelnen Konzern unabhängig von Versorgungsnetzen auf der Erde betrieben werden kann. Und mit solchen Netzwerken können Sie also nicht nur neue Teile der Welt erschließen, die vielleicht bisher noch nicht am Internet angeschlossen waren, sondern Sie können eben auch in unterversorgten Gebieten der Industrieländer Breitbandinternet bereitstellen oder auch eben ganz neue Dienstleistungen wie Umweltmonitoring oder eben auch Klimabeobachtungen. Und eine Besonderheit, die man immer erwähnen muss, ist eben, dass diese Unabhängigkeit von Energienetzen auf der Erde solche Konstellationen auch strategisch wichtig macht für Katastrophenereignisse, wie wir sie beispielsweise im Frühjahr auch an der Ahr gesehen haben. Denn dort war es am Ende auch eine Satelliten-Megakonstellation, die schlussendlich für Kommunikation gesorgt hat.
Bei diesen neuen Satelliten-Megakonstellationen sind das ganz neue Unternehmen, die da im Markt sind, oder wer tummelt sich da?
Also das ist ein super spannendes Thema, denn da tut sich praktisch täglich etwas. Wir wissen heute etwa von 140 angemeldeten Megakonstellationen aus ca. 18 Ländern. Angemeldet bedeutet in dem Fall eben, dass die potenziellen Betreiber bei der Internationalen Telekommunikationsregulierungsbehörde einen Antrag auf eine Sendeerlaubnis gestellt haben. Und jetzt muss man davon ausgehen, dass nicht alle von diesen 140 angemeldeten Megakonstellationen tatsächlich realisiert werden, denn das würde am Ende bedeuten, dass wir über 500.000 Kleinsatelliten dort oben sehen würden. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die wichtigsten Spieler im Markt ganz klar momentan die USA sind und sehr wahrscheinlich auch China. Da ist man immer nicht so ganz sicher, was die Anmeldungen tatsächlich bedeuten. Aus Europa stammen insgesamt 9 Anmeldungen, wobei, wenn man eben ein bisschen genauer schaut, kaum eine europäische Firma wirklich dort eine Rolle spielt. Also die meisten Firmen sind tatsächlich Firmenkonstrukte, die eben auch aus den USA oder aus anderen Ländern aufgebaut wurden. Und wenn man es positiv sehen will, ist eben auch in diesem Megakonstellationenmarkt auch sehr viel Platz für neue Unternehmen, die auch branchenfremd sind, Startup-Unternehmen. Es gibt auch einige in München beispielsweise, die eben ganz neue Dienstleistungen anbieten wollen und sich auf solche Megakonstellationen abstützen.
Bei den größeren Anbietern kann man doch sicherlich davon ausgehen, dass sie ganz bestimmte Zielvorstellungen für den Markteintritt haben, wie sie den Markt entwickeln wollen oder in welche Richtung sie ihn entwickeln wollen.
Das kann man ganz grob in 3 Bereiche einteilen. Also der vordergründig größte Markt wird in der Breitbandversorgung gesehen, also tatsächlich in der Anbindung von bisher unerschlossenen Gebieten ans breitbandige Internet. Ein weiterer sehr großer Markt wird gesehen im Bereich des Internets der Dinge. Also es geht darum, Sensoren und Maschinen, die auch durchaus abgesetzt sind, beispielsweise in der Landwirtschaft, ans Internet anzubinden. Und weiterhin ein großer Markt, wie bisher, ist eben auch die behördliche Kommunikation, insbesondere die militärische Kommunikation und auch der Katastrophenschutz. Also das sind so die drei größten Märkte, die man sieht. Hinzu kommen weitere Dienstleistungen in Umweltmonitoring oder eben auch bildbasierte Dienstleistungen. Also da ist letztendlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
In der Wissenschaft ist im Moment jedenfalls, was die Technik angeht, sehr stark die Rede davon, dass diese Satelliten, die da im erdnahen Bereich unterwegs sind, miteinander optisch vernetzt werden. Also Laserstrahlen, die die Satelliten miteinander in Verbindung bringen. Davon wird sich eine hohe Vernetzungsdichte der Satelliten versprochen, auch mit der Erde. Welche Rolle, glauben Sie, spielt diese optische Satellitenvernetzung in Zukunft?
Optische Verbindungen zwischen Satelliten sind ein ganz essentieller Bestandteil für die Funktionsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit einer Megakonstellation. Das kommt insbesondere daher, dass eben Satelliten nur sehr kurze Zeit tatsächlich auch Verbindungen zum Boden aufbauen, nämlich dann, wenn in den wenigen Minuten, in denen sie den adressierten Nutzer überfliegen. Diese Satelliten sind dann stark beschäftigt mit der Kommunikation, aber andere, die sich beispielsweise über dem Atlantik befinden, haben gerade wenig zu tun. Und in solchen Fällen tauscht man über diese sehr hochratigen optischen Satellitenverbindungen Daten aus und verteilt sozusagen die Aufgaben zwischen den Satelliten. Also der eine funkt und der andere rechnet beispielsweise gerade eine Aufgabe zum Datenweiterleiten oder beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und nicht zu vergessen ist auch, dass optische Kommunikationsverbindungen vergleichsweise sicher sind. Also gerade auch, wenn man diskutiert, ob man nicht optische Verbindungen auch für die Kommunikation zum Boden verwendet. Weil es ist recht schwierig, die tatsächlich auch abzuhören oder zu stören. Und sie bilden nicht zuletzt auch die Grundlage für ganz neue, moderne Technologien wie die Quantentechnologien, die ja auch diskutiert werden für den sicheren Schlüsselaustausch.
Kommen wir nochmal zurück zum Marktgeschehen. Welche Rolle spielen denn Zugang und Teilhabe an diesem Markt für die Tech-Branche in der Europäischen Union?
Raumfahrttechnologien waren immer und sind bis heute Schlüsseltechnologien. Also sie sind im Grunde wichtige Instrumente für die Digitalisierung und für eine moderne Informations- und Industriegesellschaft. Das hat die Bundesregierung zuletzt auch in ihrer Hightech-Strategie 2020 so erkannt und hat eben der Raumfahrt eine besondere Bedeutung auch eingeräumt. Und die Weltraumnutzung, so wie wir sie heute kennen, also im Bereich der Navigation und der Kommunikation, ist eben ein Zukunftsmarkt, dessen Größe schwer abgeschätzt werden kann im Moment. Man kann sich ein bisschen orientieren an früheren Weltraumnutzungen, wie beispielsweise der Satellitennavigation, die also heute zu einem der größten Märkte in der Hightech-Branche gehört. Allein dem europäischen Navigationssatellitensystem Galileo wird ja ein Marktpotenzial von mehr als 5 Milliarden Endgeräten zugebilligt und ein Marktvolumen auch bei den Dienstleistungen von mehr als 100 Milliarden Euro. Und wenn man davon jetzt mal ausgeht, kann man schon sagen, dass eben die Teilhabe an neuen Märkten wie den Megakonstellationen ein Schlüssel für hochwertige, moderne Arbeitsplätze sein kann, die in Deutschland vor allem eben im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen heute schon existieren und durch eben eine stetig wachsende Start-up-Landschaft unterstützt werden. Was uns momentan noch fehlt in Europa, ist ein Betreiber oder ein Auftraggeber für eine vielleicht europäische Megakonstellation. Und sowas ist nach unserer Einschätzung einfach auch notwendig, dass es so einen Betreiber oder Auftraggeber geben wird. Denn das fördert schlussendlich einfach die Technologieentwicklung, wenn man ein konkretes Projekt hat, für das man arbeitet und für das es eben auch einen ganz konkreten Kunden gibt.
Wie sieht es denn aus mit einer Teilhabe an diesen Satelliten im Sinne eines freien Zuganges auch zur Internetinfrastruktur? Denn die wird sich ja verändern, wenn diese Satelliten eine größere Rolle spielen werden in der Internetversorgung der Welt.
Wir sehen also heute schon eine immer stärkere Fragmentierung des Internets, also durch Konzerne oder eben auch durch politische Einflussnahme. Als Beispiele kann man hier immer die Unterseekabel nennen, die ja fürs Internet ganz entscheidend sind und die teilweise auch jetzt schon in der Hand von privaten Investoren liegen oder auch von Staaten. Und Megakonstellationen sehen wir als eine ganz neue Dimension der Internetinfrastruktur, was durchaus auch weitreichende Folgen für den Zugang zum Internet und die Sicherheit und auch die Resilienz oder die Machtbeziehungen in der globalen Internetnutzung hat. Also kurz gesagt, wenn Ihnen die Megakonstellation gehört, dann haben Sie durchaus die Möglichkeit, auch Einfluss auf den Informationsfluss zu nehmen, gewisse Informationen vielleicht zu priorisieren oder andere auch zurückzuhalten. Und besonders kritisch sehen wir das eben auch dadurch, dass eben nicht nur Staaten Eigentümer und Betreiber solcher Systeme sind, sondern auch zunehmend privatwirtschaftlich orientierte Technologiekonzerne und dabei eben auch welche, die über eine ausgesprochen hohe Finanzkraft verfügen, gerade in den USA. Wir denken, dass solche Entwicklungen durchaus auch geeignet sind, den Wettbewerb zu verzerren in der Informationsübertragung und auch eine gewisse Bedrohung für die digitale Souveränität oder eben auch die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Und insofern ist es durchaus ratsam, dass auch die Regierungen oder auch Europa sich einfach über diese Situation klar wird und entsprechend durch Bereitstellen einer eigenen Megakonstellation als Infrastruktur auch sicherstellt, dass eben weiterhin Zugang zu freiem Internet möglich sein wird.
Über Satelliten-Megakonstellation sprach ich mit Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr in München.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755.
Hallo, Knack. Was ist denn bei dir los, Knacki?
Meta.
Meta?
Wollte meine alte Second Life-Freundin wecken.
Mit dem Wecker?
Nee, Inspiration. In meinem Passwort-Helper steht Metavers. Also irgendwas mit Wecker.
Ein Metavers mit Wecker?
Den habe ich schon probiert, hör mal. Wecker, du Erschrecker. Dreh ich dein Zeiger Millimeter, wird es früher oder später. Klappt leider nicht. Jetzt, wo Facebook meine Metaverse will. Ich hab's nicht mehr richtig auf dem Schirm. Vielleicht noch ein Vers. Mein ganzes Herz gehört dir, Meta. Immer wenn mein Wecker tickt, dann...
Nein, nein, nein. Du tickst doch nicht richtig, Knacki. Metaversum. So heißt Facebook künftig. Gesprochen wie Universum. Gerade frisch erfunden von Herrn Zuckerberg. Metaversum.
Ah, hab mich verhört. Metaversum. Warst du auch im Second Life?
Ja, war ich. Athos sitzt da noch. Seit 20 Jahren, länger als du.
Athos, auch ein griechischer Name. Genau wie Meta im Second Life Metaversum. Deswegen die Verwechslung. Metaversum ist älter als 20. Zuckerberg, Zuckerberg, du Filou.
Na, na, Knacki, wer von euch ist wohl der Filou?
Ich klau keine Namen. Ich profiliere nicht für Analysen. Ich bohr an keinen Clouds rum. Hacke keine Firmendaten und schnüffel nach Patenten.
Knacki, brauchst du alles nicht?
Ich nicht, aber die ganzen bösen Patentonkels, die damit Kohle machen, die hacken Firmen und Leute.
Hacken? Sag du doch, brauchst du nicht, Knacki. 80% der Unternehmen verschlüsseln nicht, keine Mitarbeiterdaten, keine Patente, nix. Alles frei.
Was? Alles offen? Nicht mehr wie früher, wo du ohne Metadaten nicht wusstest, wer wo zur Schule ging, in welchen Firmen arbeitet und an welchem Projekt?
Nö, liegt zu 80% offen in den Clouds.
Na, die haben ja Vertrauen.
Ey, Paradigmenwechsel, wie bei Facebook. Oder Vertrauen. Vertrauen ist wie verlaufen. Mit etwas Pech kannst du dich rettungslos vertrauen.
Jetzt, wo ich mir gerade verliebe.
Digitales Logbuch. Name Nölke Wolfgang. File closed.
Der Facebook-Konzern heißt jetzt Meta. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Facebook hat alle seine Unternehmensteile unter eine neue Dachmarke gestellt. Die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram, WhatsApp und dem VR-Brillenhersteller Oculus wird in Meta umbenannt. Das hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg verkündet. Facebook folgt damit dem Vorbild von Google, das seit 2015 alle seine Produktsparten als Tochtergesellschaften unter der Dachorganisation Alphabet vereint. Mit dem Namen Meta geht eine neue strategische Ausrichtung des Konzerns einher. Entwicklungsschwerpunkt in den kommenden Jahren soll das sogenannte Metaversum werden. Dabei geht es um das immer stärkere Einbinden und Übertragen von realen Aktivitäten der Nutzer in eine virtuelle Parallelwelt.
Die EU prüft die Übernahme von ARM durch Nvidia.
Im September gab der Grafikkartenhersteller Nvidia bekannt, den Prozessorspezialisten ARM für knapp 40 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. Die EU-Kommission hat mitgeteilt, die Auswirkungen dieses Deals genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Wettbewerbshüter der EU befürchten, dass die Übernahme den Zugang zur Technologie und dem geistigen Eigentum von ARM für Unternehmen in Europa erschweren und so zu Marktverzerrungen führen könnte. ARM gilt als ein Schlüsselunternehmen. Von ihm stammt die Grundarchitektur besonders stromsparender Prozessoren, wie sie heute in praktisch allen Smartphones verwendet werden.
Vernetzte Geräte sollen besser gegen Cyberangriffe geschützt werden.
Das will die EU-Kommission mit erhöhten Sicherheitsanforderungen für Geräte erreichen, die sich per Funk mit dem Internet verbinden können. Dazu gehören zum Beispiel neben Handys und Smartwatches auch immer mehr elektronisches Spielzeug für Kinder. Die Kommission hat entsprechende Regeln vorgeschlagen. Demnach müssen drahtlose Geräte künftig unter anderem Funktionen haben, um Störungen von Websites und anderer Dienste durch die Geräte zu verhindern. Zudem müssen sie den Schutz personenbezogener Daten gewährleisten.
In China laufen die weltweit ersten zwei Exascale-Rechner.
Das hat das Magazin The Next Platform berichtet. Die Leistung dieser Supercomputer übertrifft demnach die Marke von einem Exaflops. Das steht für 1 Trillion Fließkomma-Rechenoperationen pro Sekunde. China hätte damit im globalen Wettlauf um die schnellsten Supercomputer derzeit die Nase vorn. An der Spitze steht demnach ein System namens Sunway Oceanlight.
Die stärkere Regulierung großer Online-Unternehmen rückt näher.
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich offenbar auf strenge Sonderregeln für große Digitalkonzerne verständigt. Laut Medienberichten sollen sich Vertreter der 27 Länder im EU-Rat auf einen Gesetzestext geeinigt haben, der sich im Wesentlichen an den Vorschlägen der EU-Kommission orientiert. Demnach sollen künftig knapp 20 Verhaltensweisen von Google, Facebook, Amazon, Microsoft und anderen verboten werden. Zum Beispiel würde Google und Amazon untersagt, eigene Dienste in ihren Suchergebnissen zu bevorzugen. Apple dürfte den Entwicklern von Apps nicht mehr so strenge Vorgaben machen.
Der Glasfaserausbau in Deutschland nimmt Fahrt auf.
Bis Jahresende sollen hierzulande rund 7,5 Millionen reine Glasfaseranschlüsse betriebsbereit sein. Das geht aus einer Studie hervor, die von Dialog Consult im Auftrag des Telekommunikationsbranchenverbandes VATM erstellt wurde. Vor einem Jahr lag diese Zahl demnach erst bei 5,4 Millionen. Ein Glasfaseranschluss gilt als rein, wenn er auch auf der letzten Strecke bis zur Wohnung oder zumindest bis zum Wohngebäude liegt. Diese Art der Internetverbindung gilt als besonders schnell und stabil, ist aber teurer als Highspeed-Internet per Breitbandkabel.
Sternzeit, 30. Oktober. Der himmlische Geisternebel. Die Gasmassen des Objekts IC-63 zeichnen deutlich die Form eines menschlichen Oberkörpers nach. Bauch, Schulter, Hals und Nasenspitze sind klar zu erkennen. Auf dem Kopf sitzt so etwas wie eine Zipfelmütze. Die ganze Struktur sieht aus, als bestehe sie aus löchrigem Gewebe, durch das etliche Sterne hindurchscheinen. Diese nur schemenhaft zu erkennende Person, die in gut 500 Lichtjahren Entfernung durch die Milchstraße schwebt, heißt passenderweise Geisternebel. Der kosmische Geist befindet sich im Sternbild Cassiopeia, dem berühmten Himmelsweh, ganz in der Nähe des Sterns Gamma Cassiopeiae. Der markiert die mittlere Spitze im Weh und ist ein wahres Energiemonster. Er strahlt 65.000 Mal heller als unsere Sonne und er dreht sich so schnell, dass er abgeplattet ist wie ein flacher Kürbis. Immer wieder lösen sich Gasfetzen aus seinen äußeren Schichten und strömen in die Umgebung. Die intensive Strahlung des Sterns lässt das Wasserstoffgas im Geisternebel rötlich aufleuchten. Zudem reflektieren Staubpartikel das bläuliche Licht des Sterns. Der Nebel befindet sich fast in einer Art Sandstrahlgebläse von Gamma Cassiopeiae. Im Laufe der Zeit pustet er die Gas- und Staubschwaden regelrecht weg. In einigen 100.000 Jahren wird der Geisternebel auf geisterhafte Weise verschwunden sein. Noch aber wabert er durch das Himmelsweh. Gegen Mitternacht steht er nahe dem Zenit. Der kosmische Geist schwebt also genau über uns, pünktlich zur Geisterstunde an Halloween.
Die Zukunft des Journalismus steht gleich bei Streitkultur auf dem Programm um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Berichten oder eingreifen, so lautet die strittige Frage. Das war es von Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.